Nach längerer Planung und Vorfreude und durch Gottes Hilfe dürfen wir jetzt auch unter euch hier sein. Und dafür sind wir Gott dankbar. Ich habe Grüße abzugeben, einmal von dem Rest der Gemeinde, der dann noch zu Hause geblieben ist. Und dann war auch Bruder Repp bei uns, der euch ja auch bekannt ist, der ließ hier auch die Gemeinde grüßen, sowie auch besonders Bruder Zweier. Und Bruder Zweier bedankt sich für die Gebete, ihm geht es ja noch nicht so gut. An einer Seite will er Arm und auch das Bein noch nicht so mitspielen, wie es sollte. Wollen wir auch weiter für ihn beten. Manche Geschwister waren ja hier noch nicht in diesem Raum oder vielleicht überhaupt unter euch und so haben sie auch jetzt die Gelegenheit, eure Versammlungsstätte hier anzuschauen, die ihr durch Gottes Gnade hier einrichten durftet. Wir wissen ja, dass der Heilige Geist in allem die Leitung hat und wir wollen heute ein Lehrthema betrachten und ich hoffe, dass es für die Abendstunde nicht so anstrengend wird, dem zu folgen. Wir wollen den Gedanken betrachten, das Werk des Geistes in der Gemeinde in Bezug auf die Gaben. Und ich lese dazu aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 4. Es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist. Man könnte auch hinzufügen, es ist ein Geist, der alle diese Gaben gibt. Der Geist Gottes ist ja die dritte Person in der Dreieinigkeit Gottes. Er wird auch als Arbeiter bezeichnet. Wir können auch sagen, er ist der Koordinator im Reiche Gottes. Der weiß, wo was nötig ist. Denken wir an Philippus, als der Geist Gottes ihn hinsandte, dort zu dem Kämmerer, um ihm das Wort auszulegen. Wir lesen einige Male in der Apostelgeschichte, der Geist sprach. Und der Geist Gottes arbeitet, wie er will, an den Kindern Gottes. Und wir lesen im 1. Korinther 12, Vers 11, dies aber alles wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeglichen seines zu, nachdem er will. Und nicht nach dem, wie Menschen denken oder wollen, sondern er teilt es zu, wie er es tun möchte. Der Mensch ist das Werkzeug, das der Geist Gottes auch gebraucht. Und wenn der Geist Gottes zu dem einen oder anderen spricht und ihm einen Auftrag gibt, dann soll er auch gehorsam sein. Ich denke gerade daran, als Bruder Bayrum auch vor Gott empfand, dass Gott ihm die Gabe der göttlichen Heilung geben wollte. Sicher war er sich nicht. Und dann war Bruder Warner da. Und dann betete er so, Gott, wenn es doch wirklich auch deine Gabe ist, dann lass doch dem Bruder jetzt auch die Worte zu mir sagen, so in dem Sinne, dass ich die Gabe habe. So habe ich es schwach in Erinnerung. Und das sagte dann auch der Bruder Warner so. Das war dann so für ihn eine Bestätigung, ja, Gott will mir wirklich diese Gabe geben. Es ist jetzt nichts mehr Ungewisses für mich. Ich glaube, Bruder Sonnenberg sagt es mal, dass in Volynien zwei Brüder waren und dann sagte der eine, ich habe die und die Gabe von Bruder Sonnenberg und der andere sagte, ich habe die Gabe, gesund zu machen von Bruder August Krebs. Aber keiner wollte die beiden hören. Es war sozusagen was selbst Angemaßtes oder etwas, wo die beiden Brüder dachten, ja, das ist so, aber wenn das wirklich so gewesen wäre, dann wäre auch die ganze Versammlung damit einverstanden gewesen und hätte sich gefreut über die beiden Brüder. Aber so war es jetzt anders. Und wenn der Geist Gottes einen mehr gebraucht als einen anderen, dann wollen wir für jedes Wirken Gottes dankbar sein, dass er in dem Herzen des Einzelnen bewirkt. Der Geist Gottes arbeitet wann und wo er will. In der Heiligen Schrift wird auch das Wirken Gottes mit dem Wind verglichen. Wir wissen nicht sozusagen, wohin er weiter bläst oder woher er kommt. Und so wirkt auch der Geist Gottes. Und der Geist Gottes kennt ja auch die verschiedenen Wesen und Veranlagungen des einzelnen Menschen, dem er Gaben gibt. Und er weiß auch, wie er aus jedem Menschen das Beste machen kann oder wie er am besten im Werke Gottes tätig werden kann. Die Funktionen und Tätigkeiten im natürlichen Leib sind vergleichbar mit den Wirksamkeiten im geistlichen Leib. Wir haben es gehört im 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Im menschlichen Leib gibt es doch diese Kraft, die in uns auch wirkt, die uns den Antrieb gibt, etwas zu tun, zu schaffen, zu lernen oder etwas zu erbauen. Und mit dieser Lebenskraft ist doch jedes Glied des Leibes erfüllt. Jedes Organ in unserem menschlichen Leib übt auch seine Funktion aus. Die Augen sehen, die Ohren hören, die Beine gehen, die Arme greifen zu, packen an, dass das Herz, das den Blutkreislauf reguliert, und sämtliche Organe wirken so in harmonischer Weise zusammen, wenn der Körper gesund ist. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Gewirkt durch die Inspiration des Heiligen Geistes gebrauchte Paulus den menschlichen Leib auch, um die Wirksamkeit des Leibes Christi darzustellen. Diese Harmonie, dieses Zusammenarbeiten und dass alles doch ein Leib ist, kein Leib stört den anderen. Man sagt manchmal, wenn einer stolpert, ist über seine eigenen Beine gestolpert, passiert ja schon mal. Aber der Geist Gottes, wo er wirkt, da wirkt er alles in wunderbarer Harmonie. Wir stellen uns die Frage, welche Voraussetzung muss vorhanden sein, damit der Heilige Geist in dem Einzelnen wirkt und Gaben geben kann. Die Grundvoraussetzung ist die Erlösung, dass der Mensch frei ist von Sünden. Und wer geistliches Leben besitzt, in dem wohnt der Heilige Geist. Ich lese dazu aus Römer 8, den 9. Vers. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, so anders Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und wer Christi Geist hat, der ist sein Kind. Manche Glaubensgemeinschaften stehen hier im Widerspruch mit Gottes Wort. Denen interessiert das jetzt nicht, ob ein Mensch Erlösung hat oder nicht Erlösung hat. Sie nehmen Menschen ohne geistliches Leben in ihre Gemeinschaft auf. Sie haben und erfüllen Ämter und können hier und da auch öffentlich in Schande fallen, aber behalten trotzdem ein gewisses Amt in der Kirche, aber das ist nicht nach dem Willen Gottes. Solche Menschen bleiben ohne geistliches Leben in der Gemeinschaft und wirken trotzdem mit. Das ist niemals nach Gottes Plan so, sondern der Mensch muss wirklich Erlösung haben und gewiss sein, dass er Gottes Kind ist. Eine Gabe bekommt man nur in dem geheiligten Stand, wo der Mensch sich wirklich dem Herrn ganz ausgeliefert hat, sein ganzes Leben, sein ganzes Sein. Und der Geist Gottes, er will ja in jedem einzelnen Glied wohnen, will ihn ja ganz erfüllen mit seiner Kraft. Und der Geist Gottes ist es, der geistliches Leben gibt, er ist es auch, der Gaben gibt. Verliert ein Mensch das geistliche Leben, dann ist er kein Glied mehr am Leibe. Und es ist keineswegs so, wie manche, ich denke da besonders an eine Gemeinschaft, lehrt, dass wenn der Mensch einmal Erlösung empfangen hat, bleibt er immer ein Kind Gottes. Und ich sprach da mit einem, der auch ein verantwortliches Amt in der Gemeinde hat oder hatte. Und dann sagte ich zu ihm, ja, wie ist das denn, wenn der Mensch raucht oder Hurerei treibt, bleibt er dann immer noch ein Kind Gottes? Ja, er bleibt dann noch ein Kind Gottes. Aber das ist im Widerspruch des Wortes Gottes. Dazu gibt es genügend Bibelstellen. Nur geisterfüllte Menschen können am Leib Christi tätig sein, denn sie haben Leben aus Gott. Nehmen wir einen toten Ast am Baum, der keine Frucht bringt, der ist ganz einfach hinderlich. Er hängt da trocken, ohne Blätter, ohne Früchte und er ist nur dazu da, dass man ihn entfernt, so bald wie möglich. Und ein totes Glied am Leibe gibt es nicht am Leibe Christi, sondern wo ein Mensch keine Frucht mehr bringt, so lehrt uns Gottes Wort, wird er abgehauen. Ein totes Glied hat keine Berechtigung, am Werke Gottes teilzunehmen. Und Gott gibt jedem Glied ein bestimmtes Maß des Glaubens. Römer 12, Vers 3. Ein jeglicher, nachdem Gott ausgeteilt hat, das Maß des Glaubens. Das ist der letzte Teil des Verses. Also Gott teilt das Maß des Glaubens aus. Jeder hat ein gewisses Verständnis des Willen Gottes. Jeder hat Gnade und Kraft, um gerecht und heilig zu leben. Jeder hat Kraft, um ein Siegesleben zu führen. Jeder hat eine gewisse Erkenntnis, aber doch ist da die Tiefe verschieden. Ganz wie Gott es gibt. Und es steht uns nicht zu, den zu verachten, der eine geringere Erkenntnis hat. Denn Gott schaut auf den Wandel des Einzelnen, auf seine Gemeinschaft mit Gott. Die Aufgabe eines jeden ist es, im Licht zu wandeln, das er besitzt. Und dementsprechend wird Gott auch von uns fordern, was wir wussten, welche Erkenntnis wir hatten oder wie viel Licht wir hatten und wird uns auch danach beurteilen, ob wir das ausgelebt haben. Und wer viel Erkenntnis hatte, viel Licht, von dem wird der Herr auch viel fordern. Gott hat seiner Gemeinde ja spezielle Gaben gegeben. 1. Korinther 12 lese ich Vers 18. Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, ein jegliches sonderlich am Leibe, wie er gewollt hat. Und nochmal Vers 28. Und Gott hat gesetzt in der Gemeinde aufs Erste die Apostel, aufs Andere die Propheten und so weiter. Gott hat gesetzt. Nach der Elberfelder Übersetzung heißt es in Vers 28, und Gott hat etliche in der Versammlung gesetzt. Etliche, das sind also gewisse Glieder, denen er zu besonderen Aufgaben die Gabe und auch die Gnade gibt. Das ist das Wirken des Geistes Gottes. Und sie nehmen dann auch einen besonderen Platz im Leibe Christi ein. Sie besitzen Gaben, um in speziellen Bereichen tätig zu werden. Und der Dienst eines jeden dient zur Erbauung und auch Weiterentwicklung des Leibes Christi. Und solche üben dann eine Tätigkeit am Leibe Christi aus, die andere nicht ausüben oder vielleicht auch nicht ausüben können. Wie ich auch schon das Beispiel anfangs nannte, von den beiden Männern. Ich denke auch daran, manche meinen, sie wären sozusagen zum Predigtamt berufen, aber da fehlt ganz eindeutig der Ruf Christi, auch die Befähigung und die Qualität, das Wort Gottes auszulegen oder anderen klar darzulegen. So ist es also wichtig, sich auch hier immer wieder vom Geiste Gottes leiten zu lassen. Es gibt ja auch so manche, die kritisieren diejenigen, denen Gott Aufgaben am Leibe Christi zugeteilt hat. Nun, es geschehen Fehler, das lesen wir auch in Gottes Wort. Nur fragt man sich da manchmal, würden diejenigen, die da so manche Kritikpunkte aufbringen, es besser tun oder besser tun können? Die Gaben des Geistes, sie kommen von Gott und die auch der Geist Gottes auserwählt, die bekommen die Gaben. Wir haben ja gehört, etliche hat Gott gesetzt. Das sind die Treuen, die Verantwortungsbewussten, die Demütigen, auch die Gottergebenen. Und dabei berücksichtigt aber auch Gott die Fähigkeiten, die natürlichen Fähigkeiten seiner Kinder. Wir denken da vielleicht an Mose und Aaron, wo auch Mose sagt, ich bin nicht so redegewandt, Gott, ich kann das nicht. Aber Gott sah es ja und deshalb stellte er ihm den Aaron zur Seite und Gott weiß auch, inwieweit der Mensch in dieser Zeit oder ein geheiligtes Kind Gottes Fähigkeiten hat, das eine oder andere in seinem Reiche zu tun. Die natürlichen Fähigkeiten benutzt Gott auch, sie dienen, so könnte man es sagen, als Untergrund für die Gaben Gottes, die Gott durch seinen Geist geben will. Der Apostel Paulus oder auch die Apostel, das waren Auserwählte, die auch Gaben besaßen. Ich lese mal Apostelgeschichte 9, Vers 15. Da heißt es, der Herr sprach zu ihm, gehe hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug. Dieser, das damit war Paulus gemeint, dass er meinen Namen trage vor den Heiden und vor den Königen und vor den Kindern von Israel. Es war ein auserwähltes Werkzeug. Gott kannte den Paulus wie jeden Menschen durch und durch und wusste, diesen Mann, den kann ich so gebrauchen im Reiche Gottes und hat ihn dann auch so solche Wege geführt, wo er zur Christuserkenntnis kam und sich wirklich beugte vor dem Herrn. Die göttlichen Gaben werden nicht gegeben, um menschliche Wünsche zu erfüllen. Die Gaben werden nicht gegeben, damit sich eine Person damit rühmen oder auch brüsten kann. Sie wird nicht gegeben, um selbstsüchtige Zwecke zu erfüllen. Da haben wir ein Beispiel in der Apostelgeschichte 8, ab Vers 18. Da aber Simon sah, dass der Heilige Geist gegeben ward, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gib mir auch die Gabe, dass, so ich jemand die Hände auflege, derselbe den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dass du verdammt werdest mit deinem Gelde, darum, dass du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du wirst weder Teil noch Anfall haben an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum tue Buße für diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir vergeben werden möchte die Tücke deines Herzens. Denn ich sehe, du bist voll bitterer Gall und verknüpft mit Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach, bittet ihr den Herrn für mich, dass der keines über mich komme, davon ihr gesagt habt. Was mag denn Simon bewegt haben, Geld anzubieten, um diese Gabe zu bekommen? Wollte er vielleicht auch mehr Ansehen haben, mehr Anerkennung von der Gemeinde? Nun, auf jeden Fall sehen wir auch hier, dass Gott nicht Gaben gibt, um eigene Wünsche zu erfüllen, sondern Gott gibt Gaben, um den Leib Christi zu dienen, damit der Leib Christi auferbaut, gebaut wird. Und jeder, der eine Gabe bekommen hat, sollte sich nie der Gabe rühmen, sollte auch nie damit glänzen, wollen, denn es ist ja nicht sein Verdienst. Niemand kann sagen, ach, ich bin so gut vor Gott, deshalb hat Gott mir diese Gabe gegeben und sich damit noch rühmen. Sondern es ist Gnade und nochmals Gnade von Gott, wenn Gott einen Menschen besonders ausrüstet und ihm eine Gabe gibt. Jede Gabe ist eine Gabe an die Gemeinde. Das wollen wir auch immer wieder gut in Erinnerung behalten. Es ist nicht eine Gabe für die Person, die die Gabe bekommen hat. Noch einmal, jede Gabe ist eine Gabe Gottes an die Gemeinde. Und so lesen wir ja im 1. Korinther 12, Vers 7, in einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum gemeinen Nutzen und nicht zum eigenen Nutzen. Dazu dienen die Gaben Christi, die er gibt. Und sie werden gegeben, um für die Gemeinde tätig zu sein und ihr zu dienen. Wir können noch ergänzen, nicht um über die Gemeinde oder über eine Personengruppe zu regieren oder zu herrschen in unbiblischer Art und Weise. Und je mehr Gaben jemand hat, desto größer ist sein Dienst an der Gemeinde, in der Gemeinde und auch für die Gemeinde. Selbstaufopferung ist da sehr wichtig und dass man auch die eigenen Interessen ganz dahinten lässt, denn die zählen hier nicht. Ich lese hier aus Galater 2, Vers 20. Ich lebe aber doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. So sprach Paulus. Christus lebt in mir und er wirkt in mir alles in allem. Und was er in mir wirkt, das tue ich auch. So ist diese Gabe gegeben, um in der Gemeinde tätig zu sein. In unserer Beziehung zu Gott gehören wir uns nicht selbst. Wir gehören auch nicht uns selbst in Bezug auf die ganze Ortsgemeinde, sondern wir gehören Gott. Solch ein Kind Gottes, das eine Gabe bekommen hat, das hat der Gemeinde zu dienen durch die Gaben, die es bekommen hat. Und nicht damit zu glänzen, sondern vielmehr zu dienen. Eigene Ehre oder selbstsüchtige Absichten müssen darin völlig überwunden werden, sondern man muss wirklich Gott ganz hingegeben sein. Und wer eine Gabe zur Selbsterhöhung benutzt, der übertritt in grober Weise die heiligen Absichten Gottes. Und besitzt jemand eine Gabe und da kommt Hochmut oder Ehrsucht auf, dann entzieht Gott die Gabe. Und manchmal fragt man sich ja, wie kann ein Prediger zu Fall kommen? Gerade eben so, dass der Mensch vielleicht Jahre oder Jahrzehnte im Segen gearbeitet hat, er hat Gaben gehabt, aber irgendwas bewegt ihn dazu und er wächst, er wird immer höher, selbstsicherer, lässt sich nachher von keinem mehr etwas zu sagen. Und da ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo Gott sagt, jetzt ist Schluss. Ich habe dir eine Gabe gegeben, aber jetzt entziehe ich sie dir wieder. Und dann wird es ein Mensch werden, der trocken ist, wo der Geist Gottes sich auch nicht mehr zu bezeugt und nicht mehr durch ihn und mit ihm wirken kann. Ein Mensch, der sich bezüglich seines Amtes oder seiner Aufgabe in der Gemeinde etwas einbildet, der sich auch nichts mehr sagen lässt, der ist eine große Gefahr für die Sache Gottes oder auch für das Reich Gottes. Und wer von Gott eine Gabe erhalten hat, der hat zugleich eine große Verantwortung übernommen. der darf damit nicht leichtfertig, sorglos oder auch gleichgültig umgehen. Und vielleicht hier ein Beispiel auch von Bruder Sonnenberg, der auch über manche betete, die gesund wurden. Und dann hat er selbst berichtet, er kam von einer langen Reise nach Hause, es war spät abends und dann klingelt das Telefon. Und da waren wohl die Telefonanschlüsse so, dass man auch zwei Telefone abheben konnte und mithören. Und unten sprach dann seine Frau mit der Person und da klagt, glaube eine Schwester, ich bin so leidend, ich habe so Schmerzen, kann Bruder Sonnenberg nicht jetzt kommen und für mich beten? Na, und seine Frau wollte ihn schonen und sagt, er ist doch gerade erst gekommen, lange Reise hat er hinter sich und ist spät und so. Und Bruder Sonnenberg hat mitgehört. Und dann sagt er, ich komme. Und ist dann auch hingefahren. Eben weil er diese Verantwortung spürte und auch wusste, hier ist ein Mensch, der braucht Hilfe, der braucht das Gebet des Glaubens, da schone ich mich nicht, da fahre ich, auch wenn ich vielmehr vielleicht zu Bette gehen möchte. Und so sehen wir, wer von Gott eine Gabe erhalten hat, der hat eine große Verantwortung übernommen und wird sie auch, wenn vielleicht auch der Körper schon müde und matt ist, wo man vielleicht fleischlicherweise sagen würde, ich kann fast nicht mehr, ich müsste mich hinlegen, ausruhen, dann wird er trotzdem fahren und seinen Dienst in der Gemeinde und an die Geschwister verrichten. Denn eine Gabe Gottes ist ja nicht nur eine persönliche Sache für den Betreffenden selbst. Und wer eine von Gott gegebene Gabe vernachlässigt, der lädt auch eine Schuld auf sich. Der muss das einmal vor Gott verantworten. Wenn Gott dem Menschen eine natürliche Fähigkeit, sagen wir mal die musikalische Begabung, geschenkt hat, dann stellt er sie auch der Gemeinde zur Verfügung. Gott hat sie ihm gegeben und er macht sein Bestes für den Herrn und jeder Dienst, sei es musikalisch, handwerklich oder auch, dass einer die Gabe hat, andere zu ermutigen, zu trösten, all diese Dienste sind doch ein Dienst für die Gemeinde, immer wieder für die Gemeinde. Manchmal scheint dem einen oder anderen ja auch die Last zu schwer zu sein, dass man denkt, ach, schon wieder Chor üben oder jetzt ist schon wieder Bibelstunde und man ist gar nicht so freudig, dass man da hinfährt. Aber wir wollen immer wieder daran denken, ob es hier um natürliche Fähigkeiten geht oder auch um wirkliche Gaben vom Geiste Gottes. Gott dienen heißt, Gott zu Diensten zu stehen. Und wie gebraucht der Herr dieses Beispiel? Wenn der Herr nach Hause kommt und der Herr sagt, Tische für mich auf, dass ich esse und so, dann wird der Diener nicht zuerst essen, sondern er wird erst dem Herrn alles zubereiten und dann wird er gehen und sein Mahl zu sich nehmen. Also es heißt dann immer wieder, Gott zu Diensten zu sein, wie er es haben möchte und nicht müde zu werden. Und wir dürfen immer wieder Gott um Kraft bitten, wenn auch manchmal Ermüdungserscheinungen da sind oder vielleicht uns auch die Freudigkeit fehlt. Gott gibt Mut, gibt Freudigkeit, Gnade und hilft von einem Tag zum anderen. Ich lese hier Galater 1, Vers 10. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zu Dienst oder gedenke ich, Menschen gefällig zu sein? Wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Mit anderen Worten, ich diene dem Herrn in aller Treue und mit aller meiner Kraft, die ich auch habe. Und Gott hilft dir auch hier von Tag zu Tag. Der Geist Gottes arbeitet in der Gemeinde und gebraucht auch die Fähigkeiten, wie er will. Und wir wollen die Fähigkeiten und auch die Gaben, die wir haben, nutzbringend für die Sache des Herrn einsetzen. Und wenn wir an die Frage denken, die auch Petrus stellte, was wird mir dafür? Es wird uns großer himmlischer Lohn dafür. Und es gibt ja auch Unterschiede in der Verteilung der Geistesgaben. Der Geist Gottes gibt ja die Gaben, wie er will. Und bei der Verteilung der Gaben legt Gott etwas in den Menschen hinein. Christus hat ja auch das Gleichnis gebracht in Matthäus 25, Vers 14, wie er auch etwas verteilt hat. Matthäus 25, Verse 14 und 15. Gleich wie ein Mensch, der über Land zog, rief seine Knechte und tat ihnen seine Güter aus. Und einem gab er 5 Zenter, dem anderen 2, dem dritten einen, einem jeden nach seinem Vermögen und zog bald hinweg. Und das wollen wir auch beachten. Jedem gab er nach seinem Vermögen, also wie auch seine Kraft, seine Fähigkeit war. Und dem einen gab er mehr, dem anderen weniger. Er gab ihnen etwas, das, wenn wir jetzt auch von der Gabe sprechen, Gott gibt dann einem Menschen etwas, das dann weiterhin in dem Menschen wohnt. Denken wir auch daran, dass auch Christus gesagt hat, als er von der Erde schied, sie werden auch von Schlangen gebissen werden, es wird ihnen nicht schaden. Davon lesen wir ja in der Apostelgeschichte 28, als dort Paulus Reise aufsammelte und auf einmal biss ihn eine Schlange. Und er schüttelte sie ab und sie fiel ins Feuer. Nun dachten alle Menschen, der ist dem Meer entronnen, jetzt wird er von der Schlange sterben. Aber er starb nicht. Und dann dachten sie, das muss doch ein besonderer Mensch sein, dass er nicht stirbt. Aber das ist Gottes Wirken, Gottes Kraft auch hier gewesen, die den Apostel Paulus beschützt hat. Eine Missionarsfamilie merkte einmal beim Mittagessen, irgendwie ist der Geschmack des Reises so unnatürlich, so eigentümlich. Sie aßen Reis und er schmeckte anders wie sonst. Den Rest bekamen dann die Hühner. Und als die Hühner den Reis fraßen, in ganz kurzer Zeit waren sie alle tot. Und dann kam der Koch, der für den Missionar oder für die Familie kochte, und warf sich dort vor die Herrschaften zu Füßen und sagte, ich habe das schärfste Gift da hinein getan in den Reis und euer Gott ist der lebendige Gott. Also sie starben nicht. Gott hat sie bewahrt vor dem Tod, sodass auch dieser Heide jetzt erkennen musste, euer Gott ist der wahre Gott, der lebendige Gott, der euch erhalten hat. Der Geist Gottes erwirkt in einer Art und Weise, wie man es wissenschaftlich oder menschlich nicht erklären kann. Und diese Gaben, die auch Gott gibt, die dürfen ja nicht vernachlässigt werden. Paulus schreibt an Timotheus im ersten Brief, Kapitel 4, Vers 14, nach der Elberfelder Übersetzung, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist, durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Timotheus besaß eine Gabe, die in ihm wohnte und die er da auch besaß. Und dazu lese ich noch aus dem 2. Timotheusbrief 1, Vers 6. Um solcher Ursache willen erinnere ich dich, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Geistliche Gaben, die auch Kinder Gottes empfangen in der Gemeinde, die betreffen auch immer wieder den einzelnen Menschen und er kann dadurch in besonderer Weise zur Erbauung des Leibes tätig sein. Und wie weiß der Mensch, dass er eine Gabe besitzt? Besitzt jemand eine Geistesgabe, dann wird er die Dinge tun können, die auch von der Person erwartet wird, die eine oder die Gabe hat. Nehmen wir die Gabe der göttlichen Heilung, dann wird man auch erwarten, dass wenn der Mensch betet, dann werden die Menschen gesund. Wir kennen ja Buddha Bairam und seine Lebenserfahrungen, wie oft er für Kranke betete. Er besaß wirklich die Gabe der göttlichen Heilung. Und da war Kraft in dieser Gabe gewirkt durch den Heiligen Geist. Und dann ist es nicht so nötig, zu sagen, ich habe diese oder ich habe jene Gabe, sondern die Werke, die er tun wird, in der Weise, wie er seine Gaben anwendet in der Gemeinde durch das Wirken des Geistes Gottes, da wird man doch sehen, was er hat. Und es wird dann auch von den anderen erkannt werden. Dieser Bruder hat diese oder jene Gabe. Und noch einmal, niemand sollte sich wegen einer Gabe rühmen. Das ist ganz einfach ein Mangel an Demut. Nun können wir weiter fragen, besitzt jeder besondere Gaben? Ich hatte es ja auch schon erwähnt, nicht jeder besitzt besondere Gaben. Es gibt wohl natürliche Ausrüstung, natürliche Fähigkeiten des Geistes, die alle Kinder Gottes besitzen, dass wir nämlich auch die Gemeinschaft mit Gott pflegen, Überwinderkraft. Und Zacharja 2, Vers 10 spricht davon, ich will ausgießen die Gabe des Gebets. Wir dürfen alle Zeit beten, sollen alle Zeit beten. Wir besitzen die Gnade, von der auch Zacharja prophezeite. Und die besonderen Gaben sind nach der Weisheit Gottes verteilt. Es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist, der da gibt, wie er will, wie er das möchte. Die Glieder des natürlichen Leibes hindern sich ja nicht gegenseitig in der ganzen Bewegung, in der Ausübung mancher Arbeiten. Sie kommen wunderbar miteinander aus und haben auch nie Streit untereinander. Ich lese mal Markus 3, Vers 25. Und wenn ein Haus mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Also auch der Leib Christi, da existiert Einheit, kommt Uneinigkeit auf, sagt Gottes Wort, ein Haus kann nicht bestehen, wo Uneinigkeit aufkommt. Und ist der Leib Christi in einem gesunden Zustand, dann wird nicht ein Glied das andere hindern, dann kommt auch keine Uneinigkeit auf. Und in der Gemeinde unterstützen sich alle Gaben gegenseitig und wirken in vollkommener Harmonie miteinander, genauso wie am Leib. Es wird für jede Gabe genügend Zeit und Gelegenheit sein, diese in der Gemeinde auszuüben. Und im Leibe Christi hat jeder den Willen Gottes gemäß auch Freiheit, nach seiner Gabe zu wirken und zu arbeiten. So ist es auch wichtig, damit recht umzugehen. Und wenn einzelne Geschwister nicht genügend Weisheit besitzen, ihre Gabe zur rechten Zeit zu gebrauchen, dann ist auch Rat und Besonnenheit, vielleicht manchmal auch Ermahnung, erforderlich. Manche Diener Gottes hatten einen sehr, sehr großen Einfluss. Und hier zählt besonders Paulus dazu. Paulus hatte einen sehr, sehr großen Einfluss durch die Gaben und die Fähigkeiten und die Ausrüstung, die er von Gott empfangen hatte. Man kann sich sicher sein, dass wo ein Kind Gottes viele Gaben hat oder mehrere Gaben hat, auch dementsprechend manchmal Widerstände auftreten oder entgegengewirkt wird. Da mag manchmal vielleicht Eifersucht der Fall sein und man arbeitet dann gegen den anderen. Und mit solchen Menschen hatte Paulus auch zu tun. und die Arbeit wird dann durch solche Behinderungen aufgehalten. Aber da hat doch der Apostel Paulus sein Werk immer wieder weitergemacht. Trotz der Widerstände, die da auch aufkamen, hat er seinen Dienst vor dem Herrn verrichtet. Ich lese hier zu Philipper 3, Vers 18. Wo auch immer Widerstände auftreten oder Ermutigungen, da wollen wir nicht entmutigt sein. Und mit Entmutigungen hat jeder zu tun. Und vielleicht diejenigen, die am meisten Verantwortung haben, kriegen da vielleicht manchmal noch am meisten Gegenwind. Aber durch die Gnade Gottes dürfen wir doch mutig weitergehen. Und Gott hilft, Gott stärkt, Gott ermutigt. Und hier heißt es in Philipper 3, Vers 18, denn viele wandeln, von welchen ich euch oft gesagt habe, nun aber sage ich auch mit Weinen, dass sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Und was Paulus durch solche vielleicht erdulden musste oder welche Probleme dadurch aufkamen, das kann man vielleicht sich selbst denken. Aber solche Entwicklungen gehen nicht problemlos vonstatten. Ebenso hatte auch Petrus großen Einfluss im Werke des Herrn. Und der Einfluss befähigte ihn, das große Werk auszurichten, das er durch die Kraft des Heiligen Geistes ausrichtete. Er tat sein Bestes. Und jeder, der auch geistliche Größe besitzt, der wird großen Einfluss haben unter den Geschwistern oder auch den Gemeinden, weil eben sein Gottdienen nicht nur aus Worten besteht, sondern wirklich in der Kraft des Geistes Gottes. Und wo man auch sieht, dass der Geist Gottes mit dem Menschen ist. Der Geist Gottes will ja in jeder Ortsgemeinde wirken. Voraussetzung ist, die Gemeinde ist eine geisterfüllte, eine gottergebene Gemeinde, die auch wirklich oder wo alle Glieder willig sind, den Willen Gottes zu tun. Wo immer Menschen sind, die sich selbst erhöhen, da kann der Heilige Geist nicht viel ausrichten. Oder wo Menschen sich nicht sagen lassen wollen, wo auch Gottes Wort ja klar und deutlich sagt in der Apostelgeschichte, als Paulus die Ältesten ermahnt, dass Gott euch gesetzt hat zu Bischöfen, mit anderen Worten auch zu Wächtern. Und wo Gott solche gesetzt hat, da müssen auch alle Geschwister willig sein, sich hier diesem Amt zu unterstellen. Aber wenn vielleicht da einer so bei sich denkt, naja, er ist Prediger, aber was hat er mir zu sagen? Und entzieht sich sozusagen dem Amt oder der Person, die Gott eingesetzt hat, mit solch einer Person wird es geistlich nicht weiterkommen. Der Mensch wird geistlich Schaden erleiden, denn im Leibe Christi herrscht Ordnung, biblische Ordnung. Ich erzähle ja hier nicht irgendetwas, sondern was auch Gottes Wort uns sagt und begründe es mit demselben. Der Geist Gottes beurteilt Menschen ja nicht nur nach äußerem Schein. Der Geist Gottes, er sieht ins Innere hinein. Die Gemeinde zu Korinth hatte keinen Mangel an Gaben. So heißt es gleich im ersten Kapitel, im ersten Brief, die Verse 6 und 7. Sie waren also reich an Gaben gewesen dort in Korinth. Der Geist Gottes, er sieht ja, welche Menschen er gebrauchen kann. Er urteilt nach der Aufrichtigkeit des einzelnen Menschen, nach der persönlichen Gerechtigkeit, nach seiner Hingabe, ob er wirklich Gott ganz ergeben ist. Er sieht, welche Menschen fähig sind für den Dienst Gottes. Und solche sollten in der Gemeinde Gelegenheit finden, auch ihre Gaben zu gebrauchen, in der praktischen Arbeit auszuüben. In einer Ortsgemeinde kann jede Gabe ausgeübt werden. Jeder erfüllt dann seine Aufgaben und alle wirken zusammen zur Erbauung des einen Leibes, den Christus durch sein teures Blut erkauft und erworben hat. Römer 12, die Verse 7 und 8. Da heißt es: Hat jemand Weissagung, so sei sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so warte er des Amtes. Lehrt jemand, so warte er der Lehre. Also er bleibe bei dem Amt, das er hat. Ermahnt jemand, so warte er des Ermahnens. Gibt jemand, so gebe er einfältig. Regiert jemand, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es mit Lust. Der Prediger predigt, der die Gabe hat zu ermahnen, der ermahnt, der die Gabe hat zu organisieren oder zu regieren, der übt das Amt aus in der Gemeinde. Und der Prophet wird den Lehrer oder den Ermahner nicht beiseite setzen, sondern jeder hat seinen Dienst und seine Aufgabe in der einzelnen Gemeinde. Und der da regiert, der reißt nicht alle Macht an sich oder beschränkt den Aufgabenbereich anderer. Und hat ein Bruder die Gabe der Weisheit oder der göttlichen Heilung, dann darf ein anderer ihn auch nicht daran hindern, das Amt auszuüben. Der Geist Gottes ergibt Gaben, aber er behält sich auch vor, wann und wie und in wem und mit wem er arbeiten will. Und wenn nun vielleicht der eine oder andere seinen Dienst verrichtet und manche aus der Gemeinde sehen da vielleicht gewisse Mängel darin und in ihrem begrenzten Blickfeld, dann wollen wir doch immer wieder sehen, dass der Geist Gottes alles in allem bewirkt. Und es darf nicht eine Gabe über die andere gestellt werden. Wir haben in Römer 12 die Reihenfolge, die Gabe der Weissagung, Lehrer, Ermahner und so weiter. Und der 1. Korinther 12, Vers 8, die Weisheit, Erkenntnis, Glaube, Gabe, die Gabe gesund zu machen. Und daraus erkennen wir, es steht nicht eine Gabe über die andere. Und die charismatische Bewegung, die lehrt ja, wenn man die Gabe des Heiligen Geistes oder wenn man mit dem Heiligen Geist getauft wird, dann bekommt man auch damit die Gabe des Zungenredens. Das ist Irrtum. Davon spricht Gottes Wort nicht, dass das notwendigerweise mit der Gabe des Heiligen Geistes auch gegeben wird. Ich sagte schon vorhin, also der Mensch muss geheiligt sein, um eine Gabe zu bekommen, aber es ist von Gottes Seite aus nicht zwingend nötig. Ein Mensch, der geheiligt wird, muss und wird nicht zwingendermaßen eine Gabe bekommen. Er kann sie auch später bekommen, er kann sie auch gleich bekommen. Aber auf jeden Fall kann man nicht sagen, er wird oder muss dann die Gabe des Zungenredens bekommen, wie so viele es lehren. Das geht aus Gottes Wort nicht hervor. Und wird eine Gabe über die andere gestellt, dann sind wir nicht mehr eine Gemeinde nach biblischem Muster, sondern die Gabe des Regierens steht in Römer 12 an vorletzter Stelle. Und doch regieren manche so gerne und möchten gerne so über andere herrschen oder das Sagen haben. Wenn aber um der Ordnung Gottes willen Anordnungen nötig sind, dann unterstellen wir uns auch gerne diesen Anordnungen. Denn nicht jede Gemeinde ist gleich. In manchen Gemeinden treten Dinge auf, wo man auch gewisse Anordnungen aufstellen muss oder mal ein entschiedenes Wort zu sagen hat. Und wo demütige Kinder Gottes sind, da wird man auch nicht rebellieren und sagen, ja, ich unterstelle mich dem. Vielleicht auch dann, wenn man das da oder dort so ein bisschen anders sieht, aber Gott, der wirkt und hat die Ältesten gesetzt und er wirkt durch die Ältesten. Und es muss dann immer wieder auch gemäß dem Worte Gottes alles geschehen. Und wer immer eine Gabe in der Gemeinde ausübt, der soll sie gut ausüben, mit aller Bereitwilligkeit, mit Fleiß, mit Freudigkeit, mit Sorgfalt. Und Paulus sagt im 1. Korinther 12, Vers 31, strebet nach den besten Gaben. Das dürfen wir tun und wollen eben auch so Gott von ganzem Herzen dienen und ihm nachfolgen. Und wir dürfen den Herrn auch bitten, dass er doch Gaben, wo sie fehlen, eine Ortsgemeinde gibt. Aber dann möchte ich vielleicht auch noch zum Schluss darauf hinweisen, Gottes Wort sagt auch, die Geister der Propheten sind den Geistern untertan. Und das, wenn nur so als Beispiel, manche endlos predigen, ich höre jetzt auf, nur zur Information, aber vielleicht so anderthalb Stunden predigen und es ist schon Zeit zum Aufhören. Und dass man auch als Prediger das dann einschätzt in der Gemeinde, jetzt empfinde ich, jetzt ist Schluss. Bruder Sonnenberg das noch zum Schluss dann Beispiel gegeben, hat jemand nachmittags so lange gepredigt und die Kühe, es waren so viele Landwirte in der Gemeinde, die Kühe mussten auch gemelkt werden. Dann hat ein Landwirt, ein Bruder gesagt, wenn der eine Kuh wäre, dann wüsste er auch, wann er aufhören müsste zu predigen. Also, dass es höchste Zeit ist, dass auch die Milch rausgeholt wird. Und so ist auch, weiß auch der Prediger, was er zu tun hat innerhalb der Gemeinde und wird sich auch vom Geist Gottes leiten lassen. Amen.